Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Zuhörer nah und fern. Wir Menschen sind darauf angelegt, sind so gemacht, dass wir allerlei Vorbilder haben und brauchen. Meistens nehmen wir uns bei diesen Vorbildern positive Vorbilder. Zunächst als Kinder sicherlich die Eltern, vielleicht einige ältere Freunde. Wenn man älter wird, vielleicht den einen oder anderen Star aus Musik oder Sport oder ein Lehrer. Es gibt aber nicht nur positive Vorbilder, sondern es gibt auch schlechte Vorbilder. Und ich glaube, man kann nicht nur von den guten Vorbildern lernen, wie man es gerne hätte oder was gut läuft, sondern wir können auch ganz besonders von den schlechten Vorbildern lernen. Und wir wollen uns heute mit Judas, wie ihr auf der Folie sehen könnt, ein solches negatives Vorbild anschauen. Auch von solchen Personen können wir sehr viel lernen. Zunächst haben wir eine kurze Einführung. Wir wollen uns anschauen, um welchen Judas geht's dann. Und dann im Hauptteil die 9 Stationen seiner Karriere in Anführungsstrichen betrachten. Das, was uns das Neue Testament berichtet, das ist sehr lückenhaft. Wir erfahren nichts über seine Kindheit. Er kommt nur an einigen Stellen vor und diese wollen wir uns näher anschauen, bevor wir dann zum Schluss überlegen, was können wir denn von Judas lernen. Schauen wir also zunächst an, von welchem Judas reden wir. Wir reden von Judas Iskariot, dem Jünger Jesu. Das ist einer von 6 verschiedenen Personen mit dem Namen Judas im Neuen Testament. Judas war damals ein sehr verbreiteter, bekannter, geläufiger Name, vielleicht wie Fritz, Hans oder Martin heute. Und er ist eine Abwandlung von Juda, einem der 12 Stämme Israels. Insgesamt kommt dieser Judas Iskariot in 22 Versen im Neuen Testament namentlich oder explizit vor. Das sind 17 verschiedene Abschnitte. Und natürlich, weil wir ja 4 Evangelien haben, sind es teilweise Parallelabschnitte. Also insgesamt sind es nur 9 Stationen, die ich als 9 Karrierestationen bezeichnet habe. Wir reden also nicht von den 5 anderen Judasen, die ich hier nur ganz kurz anführen möchte, damit man sie nicht mit ihnen verwechselt, aber ansonsten unerwähnt lassen möchte. Es gab auch einen Bruder Jesu, der Judas hieß, zum Beispiel Matthäus 13,55, und das war auch der Verfasser des Judasbriefes, eines neutestamentlichen Buches. Um den geht es hier nicht. Genauso wenig wie Nummer 3, der Bruder des Jakobus, der auch Judas hieß, oder Judas der Galiläer, der nach Apostelgeschichte 5 einen Aufstand anzettelte, oder ein ansonsten unbekannter Judas, der als Einwohner von Damaskus in Apostelgeschichte 9 aufgeführt ist, oder dann auch Judas Barsabbas, der Prophet, der in Apostelgeschichte 15 erwähnt ist. Also um die geht es nicht, sondern es geht um den Judas, den Sohn Simons. Und er hat den Beinamen Iskariot. Da gibt's 2 verschiedene Auslegungen, was das bedeutet. Zum einen, und ich glaube, das ist die wahrscheinlichere Begründung, heißt es einfach, es ist der Mann aus Kariot. Der Mann aus Kariot. Und Kariot war ein Ort, ein Dorf in Juda. Wenn das stimmt, war er wahrscheinlich der einzige Apostel, der aus dem Stamm Juda stammte oder aus dem Gebiet Judas. Eine alternative Möglichkeit, was Iskariot bedeutet, haben ein paar Ausleger hervorgebracht, nämlich eine Abwandlung von den Zeloten, also einer jüdischen Sekte, die Eiferer waren für die Wiederherstellung Israels und auch zeitweise versucht haben, das mit Gewalt durchzusetzen. Und das ist auch eine Möglichkeit, aber wie gesagt, weniger wahrscheinlich. Lasst uns nun diese 9 Stationen der Reihe nach durchgehen. Zunächst mal Matthäus 10 lese ich die ersten Verse, wo wir eine der mehreren Beschreibungen der Berufung der Apostel haben. Matthäus 10, 1 bis 4. Und als er seine 12 Jünger herzugerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon der Kanaanäer und Judas der Iskariot, der ihn auch überlieferte. In allen Aufzählungen der Apostel, also auch in den Parallelstellen Markus 3 und Lukas 6, wird Judas an letzter Stelle genannt, aus verständlichen Gründen und mit dem Beisatz, der auch sein Verräter wurde. Bemerkenswert ist, dass Judas als einer der 12 Apostel, genauso wie die anderen 11, und deswegen habe ich diesen Abschnitt gelesen, von Jesus, von unserem Herrn, Macht bekam, über unreine Geister sie auszutreiben und Macht über jede Krankheit und jedes Gebrechen. Er hat also selber im Namen Jesu Wunder tun dürfen. Er war nicht nur ein vorübergehender Sympathisant Jesu, der nur gelegentlich dem Herrn Jesus zuhörte. Nein, er war einer der 12 Apostel, er gehörte zum innersten Kreis, er kannte Jesus nicht nur gut, sondern sehr gut. Er hat 3 Jahre sozusagen die Bibelschule bei Jesus direkt mitgemacht, er hörte alle seine Predigten, er war Augenzeuge aller seiner Zeichen und Wunder. Und er hat sie nicht nur gesehen, sondern wie wir gerade gelesen haben, er hatte Vollmacht von Jesus selber, unreine Geister auszutreiben, Kranke zu heilen. Es ist also wichtig zu verstehen für die Person des Judas, dass er nicht irgendein oberflächlicher Mitläufer war, einer aus der großen Menge der interessierten Zuhörer, sondern er war einer der 12 im engsten Kreis Jesu, welcher die ganze Schulung und Prägung Jesu durchlaufen hatte. Würde Judas heute leben, dann säße er sicherlich mitten unter uns und wäre auch im Mitarbeiterkreis aktiv. Wir bekommen dann im Johannesevangelium in Kapitel 6, Verse 70 und 71 sehr früh einen ersten Hinweis auf den Verrat, dass einer der Apostel den Herrn Jesus verraten wird. Und zwar ist es im Zusammenhang mit der Ablehnung der Rede Jesu von einigen Zuhörern, wo Jesus dann sagt, Jesus antwortete ihnen, Vers 70, habe ich nicht euch die 12 erwählt und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Das war nach dem Weggang vieler Jünger in Vers 66 des gleichen Abschnittes. Jesus hatte nicht nur den Leuten nach dem Mund geredet, er war nicht in Anführungsstrichen ein Populist, sondern er hat auch knallhart die Wahrheiten Gottes verkündigt und das hat nicht jedem gepasst. So heißt es in Vers 60, diese Rede ist hart. Und wir haben auch später in Kapitel 12, Vers 37 eine weitere Parallele, wo einige der Zuhörer Jesu sich plötzlich abwenden und sagen, nee, das ist doch nicht nach meinem Geschmack, das ist doch nicht mein Mann, das ist doch nicht der, der mich weiter interessieren sollte. Und hier in diesem Abschnitt in Johannes 6 wenden sich also viele seiner Jünger ab und Jesus, was macht Jesus? Er läuft ihnen nicht hinterher und sagt, oh Moment mal, vielleicht hätte ich das etwas diplomatischer ausdrücken sollen oder lasst es uns noch mal probieren. Nein, er lässt sie weggehen und er konfrontiert sogar seine eigenen Jünger und sagt ihnen, was ist mit euch? Wollt auch ihr weggehen? Und dann kommt ja in diesem Zusammenhang das Bekenntnis des Petrus: Du hast Worte des ewigen Lebens, du bist der Heilige Gottes. Also die Apostel sagen: Nein, auf gar keinen Fall, wir bleiben bei dir. Und dann auf dieses Bekenntnis des Petrus hin kommt diese erste Ankündigung Jesu, dass einer von ihnen ein Verräter ist. Wir haben vielleicht manchmal ein falsches Bild oder eine falsche Vorstellung von den Volksmengen, die Jesus nachgefolgt sind. Also mir selber ging es ab und zu so, man hat den Eindruck, je mehr Jesus umhergezogen ist in Galiläa und Samaria und Judäa, desto mehr Leute sind ihm hinterhergelaufen, waren begeistert, was eine zunehmende Bedrohung für die geistliche Elite und die jüdische Führerschaft war, und deswegen wollten sie ihn töten. Aber wir sehen ganz klar im Neuen Testament, dass es an mehreren Stellen auch einen sogenannten Bruch gab, dass also Jesus nicht nur permanent Zulauf gewonnen hat, sondern dass auch Menschen sich immer wieder abgewandt haben, weil seine Rede hart war, weil sie das nicht hören wollten, was Jesus ihnen zu sagen hatte. So wie es heute auch ist, wo Menschen sich vielleicht für den Glauben interessieren, vielleicht die Bibel lesen, aber dann nach einiger Zeit wieder abwenden, weil die Rede zu hart ist, weil sie das nicht hören wollen. Es gibt mehrere solche Stellen, auch zum Beispiel Lukas 9 lesen wir von der Ablehnung der Samariter, als sie durch das Gebiet Samarias ziehen, und in Lukas 9 die bekannten Wehrufe von Jesus über die unbußfertigen Städte Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Diese Wehrufe, was ja nichts anderes bedeutet, als dass Jesus dort mächtig gewirkt hat, aktiv war, gepredigt, geheilt hat, große Wunder getan hat und die Leute trotzdem nicht Buße getan haben. Es war also auch hier ein Knick in der Popularität Jesu und damit auch ein Prüfstein für seine Anhänger. Und wir haben hier zwar das Bekenntnis des Petrus, aber hätte Jesus vielleicht direkt den Judas schon an dieser Stelle gefragt, vielleicht hätte Judas eine komplett andere Antwort gegeben und hätte vielleicht, wenn er ehrlich gewesen wäre, zugegeben, schon an dieser Stelle: Ja, wenn ich ehrlich bin, ich überlege es mir auch. Die dritte Stelle oder der dritte Abschnitt ist ein ganz entscheidender. Wir lesen davon in Johannes 12, in den ersten Versen, wo es um die Verschwendung des Öls in Bethanien geht. Anlässlich der Salbung Jesu in Bethanien, kurz oder nicht lange vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung. Jesus kam nun 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lag. Da nahm Maria 1 Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Es sagte aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist diese Salbe nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Gräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Wir haben die Geschichte auch in Matthäus 26 und Markus 14, also 2 weitere Parallelabschnitte. Allerdings wird dort nicht mit Namen berichtet, wer denn diese Einwände gebracht hat, sondern nur, dass es jemand aus dem Jüngerkreis war. Nur hier in Johannes 10 wird explizit erwähnt, dass es Judas war. Judas, der Kassenwart der Apostel, laut Vers 6 und auch Kapitel 13, Vers 29. Er hat also das Geld oder die Spenden verwaltet, die Jesus und seine Jüngern von Zeit zu Zeit bekommen haben. Wir lesen davon zum Beispiel in Lukas 8, Vers 3, dass Jesus einige reichere Frauen unter seinen Nachfolgerinnen hatte, die Jesus mit ihrem Vermögen gedient haben, die ihn also unterstützt haben und seine Jünger und hin und wieder oder sogar regelmäßig Spenden gegeben haben. Und es war dieser Judas, der sie verwaltet hat. Das bedeutet auch, dass er wahrscheinlich von Geld Ahnung haben musste. Wir kennen seinen beruflichen Hintergrund nicht, seinen Werdegang, aber üblicherweise wurde der Kassenwart nicht jemand beauftragt mit so einer verantwortlichen Position, der mit Geld nicht umgehen konnte, sondern es wurde jemand gegeben, der damit Ahnung hat, zum Beispiel jemand, der auf einer Bank arbeitet oder jemand, der vielleicht in anderer Position mit Geld Umgang hat und so als zuverlässig erscheint. Ja, wir erfahren hier aber nicht nur, dass Judas der Kassenwart war, sondern auch, dass er ein Dieb war. Dass er also dieses Amt missbraucht hat, um regelmäßig Geld für sich selbst beiseite zu schaffen. Wir wissen nicht genau, wie er das gemacht hat, ob er die Ausgaben gefälscht hat oder manche Einnahmen unterschlagen hat. Er war jedenfalls ein Dieb und darüber hinaus noch ein Heuchler, denn dieser Einwand hier, diese teure Salbe doch besser zu verkaufen, hat er nicht gegeben aus Sorge um die Armen, die es natürlich in Hülle und Fülle gab, sondern weil er sich versprochen hat, von diesem riesigen Betrag etwas für sich zu behalten. Man schätzt, dass dieser Betrag, den Judas hier als Verkaufserlös erwähnt, etwa 300 Tagesgehälter waren, also 10 Monatsgehälter. Und wenn man die Wochenenden oder die Sabbate noch dazu rechnet, ist es etwa ein Jahresgehalt. Also eine Flasche kostbarstes Öl etwa für den Preis eines Jahresgehaltes. Das war doch seine Gelegenheit. Da hätte er sicherlich einen signifikanten Teil für sich abzweigen können. Aber Jesus akzeptiert nicht seinen Einwand. Und das war vielleicht eine Art Schlüsselerlebnis für ihn. Mit Jesus kann man doch nicht reich werden, nicht mal als Kassierer. Es war eine Enttäuschung und vielleicht der entscheidende Knick in der Einstellung von Judas gegenüber seinem Meister Jesus. Wir wissen es nicht, es steht nicht ausdrücklich da, aber es ist interessant, dass hier es der Judas ist, der als Kassenwart und als Dieb und als Heuchler entlarvt wird und dann eben in den nächsten Abschnitten seine Untreue und sein Verrat berichtet wird. Es geht dann weiter, Johannes 13, Vers 2, kurz darauf die Fußwaschung. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, in Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Von dem Abendessen auf legte die Oberkleider ab und nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße seiner Jünger zu waschen und mit einem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Das ist hochinteressant, weil Jesus, wie wir wissen, ja darum wusste, dass Judas ihn verraten würde. Jesus, der Sohn Gottes, der Meister der Jünger, erniedrigt sich und wäscht seinen Jüngern die Füße. Also nicht umgekehrt, wie es angebracht gewesen wäre, dass die Jünger dem Herrn die Füße waschen, sondern er tut es für seine Jünger. Und nicht nur für seine Jünger, sondern auch für Judas, für den Verräter. Wir sehen hier die grenzenlose Liebe unseres Herrn, dass er auch durch diese Geste der Liebe ihn vielleicht umstimmen wollte, sich es nochmal zu überlegen. Jedenfalls hat er ihn nicht brüskiert, er hat nicht gesagt, er hat dir nicht, du kannst es ja selber, du wirst mich eh verraten. Nein, er hat keinen Unterschied gemacht. auch seinem Verräter hat er die Füße gewaschen. Es geht weiter mit Lukas 22, Verse 1 bis 6. Aus Zeitgründen will ich jetzt nicht alle Verse lesen. Wir kennen aber die Geschichte, dass Judas dann seine Optionen auslotet. Er geht zu den hohen Priestern. Er wusste, dass sie nicht so besonders gut auf Jesus zu sprechen waren, denn die Popularität Jesu war in Konkurrenz zu ihnen. Sie waren nicht so beliebt unter dem Volk und sie sahen in Jesus einen potenziellen Konkurrenten, eine Gefahr. Judas geht also zu den Feinden Jesu, nicht umgekehrt. Es ist nicht ein Hohepriester, der versucht, einen der Jünger umzudrehen, sondern es ist Judas selbst, der zu den Feinden seines Meisters geht und mal schauen will, was denn so möglich ist. Sie reden da eine ganze Weile. Leider ist uns das vollständige Gespräch nicht überliefert. Ich denke, das wäre hochinteressant. Wir erfahren nur, dass sie sich auf 30 Silberlinge einigen, der Preis für den Verrat des Sohnes Gottes, und zwar ohne Volksauflauf. Das war ja die große Sorge der jüdischen Führer, dass wenn sie Jesus im Tempel oder bei einer seiner öffentlichen Auftritte verhaften, dass es zu Tumulten kommt, dass die Volksmenge dem Tempelpersonal Einhalt gebietet, dass es vielleicht zu Schlägereien oder sogar Verletzten und Toten kommt. Und sie wussten nicht so recht, wie kommen wir an Jesus ohne großen Aufwand, so dass es die Leute nicht sehen und dass wir keinen Aufstand und somit Ärger mit den Römern riskieren. 30 Silberlinge, das war nicht so eine große Summe. Ein Silberling war etwa ein Tageslohn, das heißt, wir reden hier von etwa einem Monatslohn, also nur ein Zwölftel dessen, was sich Judas von dem Erlös der kostbaren Salbe erhofft hatte, die nun leider nicht verkauft wurde, sondern die für Jesus verwendet und aus seiner Sicht verschwendet wurde. Wie in Diktaturen wird Judas hier zum bezahlten Informanten für eine ungerechte Obrigkeit. Wie in Diktaturen wird Judas zum bezahlten Informanten für eine ungerechte Obrigkeit. Ich muss bei dieser Begebenheit immer an die frühere DDR denken, wo ja das ganze System darauf aufgebaut war, dass es überall bezahlte Spitzel gab, die Informationen weitergegeben haben und somit andere Menschen, ihre Mitbürger in große Schwierigkeiten oder sogar Gefängnis brachte für ein bisschen Geld. So auch Judas. Sein Motiv war also ganz klar Geldliebe. Wenn es, wie manche Ausleger meinen, vor allem die, die glauben, dass Iskariot eine Abwandlung von dem Zelotismus ist, dass also Judas der Zelot war und dass er enttäuscht war über Jesus, dass Jesus nicht von der Rückeroberung Jerusalems, sondern von seinem Leiden und seinem Tod sprach und dann irgendwann gemerkt hat, nein, das ist nicht der Messias, der die Römer vertreibt, aus dem Land jagt, und dann sich auf den Thron sitzt. Er redet von seiner Gefangennahme, von seinem Leiden, von seinem Tod und dass also Jesus statt dem Befreier aus seiner Sicht eine Enttäuschung war und dass er vielleicht deswegen Jesus verraten hat, das ist vielleicht auch möglich, aber dann hätte er ja Jesus umsonst verraten können. Hätte er also primär ein politisches Motiv gehabt, hätte er keine 30 Silberlinge dafür bekommen müssen. Deswegen ist es die Geldliebe, die Judas motiviert hat. Von Seiten der hohen Priester herrscht natürlich helle Freude, große Aufregung, Jubel über die unerwartete Hilfe. Judas, einer aus dem engsten Kreis Jesu, wird sie also jetzt über eine günstige Gelegenheit informieren. Die Jagd auf Jesus kann beginnen. Im nächsten Abschnitt, das ist den wir gelesen haben, benennt der Herr Jesus dann seinen Verräter ganz konkret. Wir haben da auch wieder einen Parallelabschnitt im Matthäusevangelium und wir sehen hier die Heuchelei des Judas. Er wusste, dass er es ist und sagt, ich bin es doch nicht, Rabbi. Jesus bestätigt ihn als Verräter, du hast es gesagt. Er überreicht ihm den eingetauchten Bissen, was er vorher angekündigt hat, der, dem ich den Bissen geben werde, der ist es. Er empfängt den Bissen und das Erstaunlichste und Bemerkenswerteste dieses ganzen Abschnitts ist, dass eigentlich außer Jesus und Judas keiner der anderen Apostel hier blickt, was geht, was läuft. Auch als Jesus Judas als Verräter ganz klar bezeichnet hat, wenn auch nicht so deutlich, sondern nur indirekt durch das Signal mit dem Bissen, verstehen sie gar nichts. Sie denken, Judas steht auf und geht raus, weil er noch was einkaufen muss oder weil er vielleicht noch Almosen verteilen muss. Aber das ist nicht der Fall. Das ist bemerkenswert. Das heißt, Judas war während der ganzen 3 Jahre seiner Heuchelei, seines Diebstahls aus der Kasse, vollkommen und vollständig unauffällig. Keiner hat's gemerkt. Keiner hat ihn verdächtigt. Er war kein Kandidat für den Verräter. Und selbst als Jesus es noch ausdrücklich gesagt hat, verstehen es die Jünger nicht. Der 7. und zentrale Abschnitt ist dann die Gefangennahme Jesu bei Nacht und Nebel in Gethsemane, wo wir in allen 4 Evangelien ausführliche Berichte über die Gefangennahme Jesu haben. Diese Gefangennahme findet statt, nachdem er betet und Judas, der die Gewohnheiten Jesu sehr gut kannte und wusste, wohin Jesus geht, wo er häufig betet, was er so tut, wie er sich verhält, was so seine Lieblingsplätze sind, in Anführungsstrichen, er führt das Verhaftungskommando genau dahin, ohne Volksmenge, ohne Gefahr der Aufruhr. Und weil es dunkel ist, Jesus war ja bekannt, er hat öfters im Tempel gepredigt, eigentlich hätte ihn jeder erkennen müssen, aber es war ja dunkel, hat Judas dann noch perfiderweise vereinbart, dass er dieser Tempelpolizei Jesus mit einem Kuss bezeichnen würde. Die haben sicherlich nicht alle Apostel oder sonstigen Jünger ausdrücklich gekannt, aber Judas verrät Jesus mit einem Kuss. Der Gipfel der Heuchelei. Interessanterweise nennt Jesus genau an dieser Stelle Judas immer noch seinen Freund. Aber Judas verrät seinen Herrn durch einen Kuss. Im Alten Testament in Sprüche 27, Vers 6 heißt es daher zu Recht, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Nehmen wir uns also in Acht vor Leuten, die zu viel mit Lob umgehen, die uns vielleicht bildlich gesprochen ständig küssen, die haben vielleicht was ganz anderes im Sinn. Und es kommt trotzdem zu einem kleinen Tumult, denn die Apostel, die übrigen, die wehren sich, greifen zu den Waffen und wollen Jesus verteidigen mit Gewalt. Aber Jesus möchte kein Blut vergießen, er gebietet dem Einhalt. Er sagt Petrus, er soll das Schwert zurück in die Scheide stecken. Da war es schon zu spät. Das Ohr eines Knechtes ist schon abgeschlagen. Und hier bei seiner Verhaftung, sozusagen als das letzte Heilungswunder, heilt Jesus noch bei seiner unrechtmäßigen Verhaftung, denn sie war ja grundlos, einen derer, die gekommen waren, um ihn zu verhaften und Böses zu tun. Das ist Feindesliebe praktisch vorgelebt. Menschen kommen, um ihn zu verhaften und er heilt noch das Ohr des Malchus. Dann heißt es, dass alle ihn verließen und flohen. Markus 14, Vers 50. Und wir sehen, dass es nicht nur hier Judas gibt, der in dieser Situation komplett versagt, sondern es gibt noch eine andere tragische Figur. Wir alle kennen die Geschichte. Es ist Petrus. Petrus verleugnet seinen Herrn Jesus fast in ähnlicher Weise, wie Judas das getan hat, sogar dreimal zwischen Gefangennahme und Kreuzigung. Für Jesus war es aber keine Überraschung, denn so heißt es in Johannes 18, Vers 4, er wusste alles, was über ihn kommen würde. Und er wusste es nicht nur, er wusste, es musste so kommen. Es war im Plan Gottes. Er war also nicht nur nicht überrascht, sondern er wusste, das ist der Plan. Kommen wir zu den letzten beiden Ereignissen im Leben des Judas, die letzten zwei Stationen. In Matthäus 27, Vers 3 lesen wir von der Reue des Judas. Matthäus 27, Vers 3. Als nun Judas, der ihn überlieferte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und so weiter. Er war vielleicht entsetzt, dass es Jesus das Leben kosten würde. Vielleicht hat er gedacht, die werden ihn nur zurechtstauchen. Vielleicht wird Jesus verprügelt und dann ist wieder alles gut. Oder er hat es gewusst und hat plötzlich Gewissensbisse bekommen. Was tut er? Er versucht es aus eigener Faust, in eigener Regie, in Ordnung zu bringen und bringt einfach den Lohn der Ungerechtigkeit, die 30 Silberlinge, zurück zu den hohen Priestern und Ältesten, aber diese verweigern die Rücknahme nach dem Motto, Deal bleibt Deal, wir hatten doch ein Abkommen, no way back. Und Judas wirft dann einfach das Geld hin, geht raus, findet keinen Ausweg und begeht daraufhin Selbstmord. Ein tragisches Ende. Nachdem das Gewissen schlug, sucht er eine Option, den Schaden rückgängig zu machen. Und nachdem der erste Versuch des Rückgängigmachens fehlschlug, trieb ihn das in die Verzweiflung und er setzt seinem Leben ein Ende. Es kommt aber noch ein letzter, ein neunter Abschnitt, und zwar der Abschnitt aus Apostelgeschichte 1, den wir jetzt auch aus Zeitgründen nicht vollständig lesen, wo es um den Ersatz für Judas geht, nämlich die Wahl des Matthias anstelle von Judas. Die Apostel berufen sich hier auf das Alte Testament, Psalm 109, Vers 8 oder auch Psalm 69, Vers 25, sein Aufseheramt empfange ein anderer. Wir haben jetzt diese Predigt, die Betonung gelegt auf das Leben und die Stationen von Judas, aber es wäre genauso gut, eine separate Predigt mal darauf einzugehen, wie sehr diese letzten Stunden Jesu eine Erfüllung alttestamentlicher Prophetie war. Es war kein Zufall. Es war alles Jahrhunderte vorher angekündigt. Viele, viele Details. Und so eben auch, dass dieser Judas, dieser Verräter, ersetzt werden sollte. Und Matthias wird per Los ausgewählt, die Lücke des Judas zu füllen. Es ist sozusagen der letzte Akt in der Causa Judas Iskariot. Zwei Kandidaten aus 120 Personen, die übrig geblieben sind, stehen als Kandidaten da und das Los fällt auf Matthias mit der Begründung, Vers 25, weil Judas abgewichen ist. Ich finde das erstaunlich, dass hier in Apostelgeschichte 1 berichtet wird, dass es 120 Personen waren, in dessen Kreis der Matthias als Nachfolger von Judas bestimmt wurde. Denn 120, das ist ja die zehnfache Menge der Apostel. Das heißt, die Flucht der Apostel bei der Gefangennahme Jesu, dass sie sich zerstreuten, dass sie fortliefen, dass sie nicht weiter wussten, war nur eine vorübergehende Reaktion. Und es gab doch Menschen, die weiterhin zu Jesus gehalten haben. Und das war die zehnfache Menge der 12 Apostel. Also schon da hat sich die Menge der echten Jünger verzehnfacht. Interessanter Aspekt. Kommen wir nun zu einigen Lektionen zum Schluss der Predigt. Was können wir lernen aus dem Leben des Judas? Zum einen denke ich, ist die Geschichte von Judas und sein Lebensbild eine grandiose Bestätigung der Bosheit und Verderbtheit des menschlichen Herzens. Es ist bemerkenswert, dass Judas bis zum Schluss der perfekte Heuchler war. Keiner der anderen 11 Apostel, auch nicht einer, hatte bemerkt, dass mit Judas etwas nicht stimmte. Selbst als Jesus ihn als Verräter identifizierte, dachten die anderen 11 noch, dass Judas aus einem anderen Grund fortging. So sagt Jeremia 17, Verse 9 und 10 zu Recht: Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft, und zwar, um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Der Mensch ist also Sünder durch und durch und braucht Vergebung und Heilung durch den Herrn. Keiner der anderen Apostel hat es gemerkt. Und so ist es auch heute durchaus möglich, dass mitten unter uns oder auch unter den Zuhörern per Internet, dass der eine oder andere Judas sitzt und keiner merkt es, weil unser Herz trügerisch ist. Aber Gott kennt es. Gott kennt auch dein Herz. Vor ihm kommt unsere perfekte Schauspielerei nie zum Erfolg, nur vor den Augen der Menschen. Eine zweite Lektion ist, dass eine fromme Prägung noch keinen echten Jünger Jesu macht oder keinen echten Christen. Es ist möglich, ganz nah bei Jesus zu sein und doch sein Herz ganz anderen Dingen zu widmen und ihn zu verleugnen. Es ist möglich, für Jesus auf vielerlei Weise aktiv zu sein und mitzuarbeiten, wie Judas der Kassierer war und Almosen an die Armen verteilte. Doch sein Herz war wohl ganz anders und hat ihn schließlich verleugnet. Bist du gern unter Frommen? Bist du aktiv in der Gemeinde? Das ist natürlich alles auf gar keinen Fall schlecht oder falsch. Aber die entscheidende Frage ist doch: Wo ist dein Herz? Gehört es Jesus oder hat dein Herz, hast du in Wahrheit ganz andere Prioritäten? Aus welchen Gründen folgst du Jesus nach? Weil du dir persönliche Vorteile erhoffst oder weil du dich als Sünder siehst, der Vergebung und Erlösung in Jesus braucht? Alle, auch die ganz nah bei Jesus sind, auch die im frommen Elternhaus aufgewachsen sind, brauchen eine persönliche Buße, eine Umkehr. Es ist für alle notwendig. Gott hat nur Kinder, Gott hat sozusagen keine Enkel. Eine dritte Lektion ist, dass Geldliebe deinen, meinen, unseren Charakter verderben kann. Diese Geldliebe stand zwischen Judas und dem Herrn Jesus und hat ihn schließlich in den Selbstmord getrieben. Also diese 30 Silberlinge, den Monatslohn für den Verrat, hat ihn nicht glücklich gemacht. Er hat nicht gesagt: Super, jetzt kann ich ein paar Mal toll essen gehen oder ich kann mir dieses oder jenes leisten. Nein, es hat ihn in den Selbstmord getrieben. Das Gewissen, das der Mensch hat, von Natur aus, von Gott gegeben, hat ihn überzeugt, dass es falsch war. Und so ist Judas ein hervorragendes und mahnendes Beispiel für die Worte Jesu: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Oder, also es war Matthäus 6, Vers 24 oder Lukas 16, Vers 13, oder an anderer Stelle Lukas 12, Vers 15: Hütet euch vor aller Habsucht. Oder denken wir an die Geschichte von dem reichen Jüngling, der Jesus nach dem ewigen Leben fragt. Für mich ist Paulus da ein sehr großes Vorbild. Paulus, der ja viel mitgemacht hat, der zeitweise große Not durchlebt hat auf seinen Missionsreisen, dann aber wieder auch große Spenden bekommen hatte und viel Geld hatte. Er schreibt an die Philipper in Kapitel 4, Verse 11 bis 13: Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. Sowohl satt zu sein, als zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Also für Paulus war es nebensächlich, ob er gerade kein Geld hatte oder Geld im Überfluss, weil er vielleicht gerade wieder eine dicke Spende bekommen hat. Er hat sich gefreut, es war nicht der Fokus in seinem Leben. Geld ist an sich nicht schlecht oder grundsätzlich negativ. Also Christen sind keine Kommunisten oder Kapitalistenfeinde. Aber es darf kein Götze werden. Es ist lediglich ein Mittel zum Zweck. Es darf nie an erster Stelle stehen. Eine vierte Lektion aus dem Leben des Judas ist, dass eine Verhärtung im falschen Weg nur noch zu schlimmerem Unglück führt. Ein Beharren im geteilten Herzen führt zu schlimmerem Unglück. Für Judas war wahrscheinlich diese Ölverschwendung aus seiner Sicht in Bethanien ein Schlüsselerlebnis zum Negativen. Hier begann der Verrat an Jesu. Er konnte und wollte der Argumentation Jesus nicht folgen und hat deswegen neue Wege gesucht, um an Geld zu kommen. Die hohen Priester boten ihm 30 Silberlinge. Was soll's? Besser ein Zwölftel von dem, was die Salbe erbracht hätte, als gar nichts. Judas sah darin die Gelegenheit. Jesus hat ihn interessanterweise nicht von dem Bösen abgehalten. Wir haben das gesehen. Er hat ihm noch die Füße gewaschen. Er hat ihn beim Mahl dabei gehabt. Er hat zusammen mit ihm am Tisch gesessen und selbst bei seiner Verhaftung noch Freund genannt. Dieses Leben Jesu, dieser Werdegang ist eine scharfe Warnung an uns, dass wenn wir auf Abwege geraten, auf falsche Wege, dass wir ja nicht zu lange darauf bleiben, dass wir früh umkehren und wieder auf den richtigen Weg kommen, weil wir sonst eines Tages vollständig abdriften können und Unheil erleben werden. Und dieses Lebensbild des Judas ist auch ein hervorragendes Beispiel für die Liebe und Geduld Jesu gegenüber Judas. Wenn einer Grund gehabt hätte, Judas zu widerstehen, dann Jesus. Wenn einer Grund gehabt hätte, ihn zu tadeln, ihn zurechtzuweisen, dann Jesus. Aber er hat es nur durch Liebe versucht, ihn auf den rechten Weg zu bringen. Das ist vielleicht auch ein Vorbild für uns, dass wir Menschen, die auf dem falschen Weg sind, versuchen, wie Jesus, durch Liebe auf den rechten Weg zu bringen. Und es wird nicht immer gelingen. Wenn es einem gelungen wäre, dann Jesus. Aber wir können es nicht machen. Wir können die Herzen der Menschen nicht umdrehen. Das kann nur Gott. Vorletzte Lektion, bevor wir zum Schluss kommen. Es gibt immer eine Möglichkeit zur Umkehr, einen Weg zurück, aber es muss die richtige Umkehr sein. Wir sehen ja, dass Judas auch Reue empfand, dass er versucht hat, in eigener Regie das Unrecht ungeschehen zu machen. Ich weiß nicht, ob er wirklich so naiv war und geglaubt hat, dass wenn er den hohen Priestern das Geld zurückgibt, dass sie dann tatsächlich Jesus wieder freilassen. Vielleicht hat er es gehofft. Aber diese Reue des Judas war keine echte Umkehr, sondern der verzweifelte Versuch der Gewissensberuhigung. Dieses Gewissen kann betäubt, der moralische Kompass im Menschen verbogen werden. Nur wenn wir uns im Licht Gottes sehen und unsere Sünden vor Gott erkennen und bekennen, ist Heilung und Umkehr möglich durch Jesus, der stellvertretend unsere Schuld auf sich genommen hat. Versuchen wir also nicht, unsere Vergehen und Fehler selbst in Ordnung zu bringen in eigener Regie, sondern gehen wir zuallererst zum Herrn Jesus, zu Gott und bitten ihm um Vergebung und meinen nicht, wir können selber das schon alles in Ordnung bringen. Und schließlich am Schluss die letzte Lektion aus Apostelgeschichte 1. Bei Gott ist jeder ersetzbar. Das mag vielleicht hart klingen, aber für mich ist es einer der Schlüsse aus dieser Geschichte. Judas wurde durch Matthias ersetzt. Es war natürlich eine einmalige Aktion zur Vervollständigung der 12 Apostel, als später in der Apostelgeschichte dann die ersten Apostel als Märtyrer sterben, wurde das nicht wiederholt. Das ist auch ein Argument gegen die neuapostolischen Kirchen, die immer noch Apostel wählen. Wenn wir auf Abwege kommen, kann Gott uns mit Leichtigkeit austauschen. keiner soll denken, nur weil er bestimmte Gaben hat oder weil er bestimmte Ämter hat, wie Judas als Kassierer, oder weil er etwas Bestimmtes vollbracht hat, ist Gott auf ihn angewiesen. Besonders eindrucksvoll hat dies Johannes der Täufer gepredigt, noch vor dem Auftreten Jesu, wo er zu den jüdischen Führern und zum Volk sagt: Bringt nun der Buße würdige Frucht und denkt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. In dem Fall war es die Abstammung der Juden von Abraham, dem Stammvater, war keine Garantie für ihr Heil, denn das ist nicht das entscheidende Kriterium. Kirchenmitgliedschaft ist nicht das entscheidende Kriterium. Dass du getauft bist, ist nicht das entscheidende Kriterium. Entscheidend ist, wo ist dein Herz? Bist du wiedergeboren? Bist du bekehrt? Und wenn du aktiv bist in der Gemeinde, denke nicht, du kannst tun und lassen, was du willst. Bei Gott ist jeder ersetzbar, wie wir es hier in dieser Geschichte sehen. Aus Zeitgründen will ich jetzt nicht eine komplette Wiederholung machen. Wir sind schon fortgeschritten. Ich zeige nur noch mal die Gliederung. Wir haben zu Beginn gesehen, um welchen Judas es sich handelt. Wir haben dann anhand der 9 Stationen seines Lebens aus dem Neuen Testament versucht, seine Karriere nachzuvollziehen und dann zum Schluss überlegt, was wir von Judas lernen können. Wir haben also heute das Leben eines Menschen betrachtet, den manche als den schlimmsten Verbrecher in der Geschichte der Menschheit bezeichnen würden. Den Verräter des Heilandes der Welt. Derjenige, der den Sohn Gottes für Geld verraten und verkauft hat. Derjenige, der für den Tod des einzig sündlosen Menschen, der je auf dieser Erde gelebt hat, maßgeblich verantwortlich ist. Aber wir sind in vielerlei Hinsicht nicht so viel besser, nicht so ganz anders, sondern in vielen Punkten Judas ähnlich. Auch wir lieben sehr oft das Geld. Auch wir haben unsere eigenen Vorstellungen über das Christsein und setzen das vielleicht über das Wort Gottes hinweg. Und wenn uns etwas nicht passt, machen wir es so, wie wir es für richtig halten. Wenn wir Fehler gemacht haben und es merken, wollen wir es vielleicht so in Ordnung bringen, wie wir es uns ausdenken und nicht, wie es eigentlich richtig wäre, nämlich zu Gott in Buße und Umkehr und Reue zu kommen. Wir können uns nicht selbst von unseren Sünden erlösen, wie Judas das mit der Rückgabe des Geldes versucht hat. Ich hoffe, das hat uns geholfen, dieses tragische Leben etwas näher nicht nur zu beleuchten, sondern auch davon zu lernen, dass wir auch negative Vorbilder betrachten, weil auch da kann man viel lernen, nämlich wie man es nicht macht. Möge Gott uns helfen, dass Judas uns prägnant im Sinn bleibt, dass wir nicht auf seinen Wegen folgen, dass wir im Gegenteil so wie die anderen Apostel Jesus treu nachfolgen und bis ans Ende ihm treu sind. Denn nur dann werden wir den Lohn im Himmel empfangen. Amen. Lasst uns noch zusammen beten und dazu aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns den Judas Iskariot in deinem Wort heute Morgen vorgestellt hast. Herr, er war es, der den Herrn Jesus verraten hat, der seine Position missbraucht hat und der eigentlich so viel Grund gehabt hätte, durch die perfekte Schulung und Prägung Jesu einer der 12 Apostel zu sein, der bis zum Ende treu nachfolgt, der bis zum Ende treu ist und der eben nicht abweicht. Herr, so gibt es auch heute Menschen, die vielleicht aus anderen Motiven dir nachfolgen. Ich möchte dich bitten, wenn unter uns oder unter der Zuhörerschaft heute solche Menschen sind, dass du ihre Herzen bewegst, dass du sie bewegst und anrührst, dass sie erkennen, dass der Weg des Judas ein schlechter Weg ist, dass ein Verharren in der Sünde nur zu noch schlimmerem Unglück führt und dass am Ende wir unsere Fehler nicht selber in Ordnung bringen können, sondern dass wir Vergebung von dir brauchen. Nur du kannst uns reinigen von Sünde und Schuld. Nur du kannst uns neu machen. Nur du kannst uns ein reines und erneuertes Herz schenken. Wir können unsere eigenen Fehler nicht bereinigen. Hilf uns, an Judas zu denken, wenn wir in Gefahr sind, auf Abwege zu gelangen. Hilf uns, dieses negative Vorbild in unseren Gedanken zu bewahren, damit wir nicht in gleicher Weise auf solche Abwege kommen. Hab Dank, dass wir auch von diesen Menschen lernen können, wie es nicht sein soll. Danke für dein Wort. Danke, Herr, dass du auch ihn gebraucht hast, um deine Pläne zu erfüllen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Herr, wir preisen dich und loben dich und danken dir für dieses Heil in Jesus. Amen.